Liebe Geschwister, der Predigttext steht bei Lukas Kapitel 18, Verse 9 bis 27. Lukas Evangelium Kapitel 18, Verse 9 bis 27. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigem Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger sahen das nicht gern und wiesen sie barsch ab. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Ein angesehener Mann fragte Jesus: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte: Alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Der Predigttext berichtet von Dingen, die Jesus gegen Ende seiner Reise nach Jerusalem gesagt und getan hat. Jesus erzählt zunächst ein Gleichnis von 2 gegensätzlichen Männern, von denen der eine von Gott angenommen wird, der andere nicht. Lukas berichtet dann davon, dass Jesus gegen den Willen der Jünger kleinen Kindern seine besondere Aufmerksamkeit schenkt. Und schließlich wird ein Gespräch zwischen Jesus und einem jungen Mann geschildert, der nicht bereit ist, auf menschliche Ehre und Reichtum zu verzichten. Allen 3 Geschichten ist eins gemeinsam. Sie erklären, wer unter Gottes gnädige Herrschaft kommt und wer nicht. Ob jemand unter Gottes gnädige Herrschaft kommt, das hängt damit zusammen, ob jemand vor Gott Ansprüche anmeldet oder nicht. Es gibt religiöse Menschen, die glauben, dass sie sich vor Gott durch irgendeinen Vorzug auszeichnen und quasi seine Gnade verdient haben. Demgegenüber gibt es Menschen, die von sich selbst wegblicken und allein darauf vertrauen, dass Gott ihnen die Sünden vergibt. Das Thema der Predigt habe ich so überschrieben: Lass vor Gott alle Ansprüche fahren und strecke dich ganz nach seiner Gnade aus. Ich ziele heute Morgen in der Predigt darauf, wenn vorhanden, deinen geistlichen Hochmut zu bekämpfen und in dir die Freude zu vermehren über Gottes unverdiente Gnade. Die Predigt hat zwei Punkte. Der erste Punkt lautet: Erkenne und begrüße es, dass du zu 100% auf Gottes Gnade angewiesen bist. Es sind hier vor allen Dingen die ersten zwei Geschichten, die Lukas berichtet. Er führt uns hier das Vorbild des Zolleinnehmers und dann der Kleinkinder vor Augen. In Vers 9, wer eine Bibel dabei hat, mag das mitverfolgen. In Vers 9 erwähnt Lukas, warum Jesus das Gleichnis vom selbstsicheren Pharisäer und dem verzweifelten Zolleinnehmer berichtet. Jesus hatte gerade mit sehr religiösen Leuten zu tun, die für andere Menschen, die nicht ihrem religiösen Standard entsprechen, nur Verachtung übrig hatten. Lukas erwähnt, dass sie von Selbstvertrauen erfüllt waren. Vers 9, Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein. Es geht dabei um eine Form von Selbstvertrauen, die aus dem Hochmut entspringt. Es geht vom Zusammenhang her um Menschen, die vorgeben, an Gott zu glauben, ihm zu gehorchen, und sie halten sich vor Gott mit dem, was sie tun und denken, für gerecht. Dabei klammern sie die Gnade Gottes bei weitem nicht aus. Aber wenn es ihnen gut geht, halten sie dies zum Teil jedenfalls für einen gerechten Lohn, den Gott ihnen geschenkt hat. Und wenn sie dann auf Menschen blicken, denen es schlecht geht, halten sie dies für einen gerechten Lohn für deren Ungerechtigkeit. Und dann gibt es auch Fälle, wo vermeintlich gerechte Leute dieser Art aus ihrer Sicht ungerechte Menschen sehen, denen es gut geht. Und das ist hier der Fall mit dem Pharisäer. Der sieht einen Zöllner, der mutmaßlich ziemlich reich ist, obwohl er ungerecht ist. Aus der Sicht des Pharisäers hat dieser Zolleinnehmer nichts anderes als die gerechte Strafe durch Gott zu erwarten. In Vers 10 erwähnt Lukas, dass diese beiden Männer, der Pharisäer und der Zolleinnehmer, in den Tempel von Jerusalem gehen, um zu beten. Vorher hat Lukas davon berichtet, Lukas 18, Verse 1 bis 8, wie Jesus ein Gleichnis von einem Richter und einer armen Witwe erzählte, und darin ging es ums Beten. Die Witwe ist mit ihrer Beharrlichkeit gegenüber dem Richter für uns ein Vorbild. Wenn wir auf Jesus warten, dass er wiederkommt, dann ist beharrliches Gebet ein wesentliches Kennzeichen derer, die im Glauben stehen. Aber dass man zu Gott betet, ist nicht automatisch ein Kennzeichen wahren Glaubens. Entscheidend ist, mit welcher Grundhaltung man zu Gott betet. Hier in dem Gleichnis, in der Erzählung von dem Pharisäer und dem Zöllner, offenbart das Gebet Glaube und Unglaube. Ja, es ist hier von zwei Menschen die Rede, die in der Achtung, in dem Ansehen vor den Leuten kaum weiter auseinanderliegen konnten, nach damaligen Wertmaßstäben. Die Pharisäer galten in den Augen der meisten jüdischen Leute als religiöse Leuchttürme. Sie zeigten ihrer Meinung nach an, wie ein Mensch ins Reich Gottes kommt. Wenn ein Kind seinen Vater gefragt hat, wer kommt ins Reich Gottes, dann haben viele mit Sicherheit auf die Pharisäer hingewiesen. Solche Leute kommen da rein. Denen musst du nacheifern. In den Augen der Leute waren dann die Zolleinnehmer solche Menschen, die mit der größten Sicherheit nicht ins Reich Gottes kommen konnten. Viele Zolleinnehmer waren habsüchtig und waren durch überhöhte Steuerabgaben zu Reichtum gekommen. Hintergrund ist hier so ein Deal, den die Römer mit den Zöllnern gemacht haben. Zöllner waren in der Regel jüdische Landsleute und die Römer haben es ihnen erlaubt, Steuern einzutreiben für die Römer von den eigenen jüdischen Landsleuten. Sie mussten einen bestimmten Betrag an die Römer abgeben, konnten, wenn sie wollten, darüber hinaus so viel Geld einnehmen, wie sie wollten. Und einige haben das ausgenutzt, sie wurden dadurch reich. Und die meisten Zolleinnehmer machten auch keine fromme Show, sondern zogen es vor, dieses Leben im Wohlstand zu genießen. Den Zolleinnehmer im Gleichnis hingegen plagt, vielleicht zum ersten Mal, das schlechte Gewissen vor Gott, weshalb er zum Tempel geht, um, wenn irgend möglich, Vergebung seiner Schuld zu empfangen. In Vers 11 kommt Jesus zuerst auf den Pharisäer zu sprechen. Der betet, wie es da heißt, bei sich selbst. Das heißt, entweder leise oder auch auf sich selbst bezogen, auf seine eigene Frömmigkeit. Das Gebet des Pharisäers enthält nur Dank, keine Bitten. Dankbarkeit ist ein wichtiger Bestandteil des Gebets. Auch hier im Lukas-Evangelium Kapitel 17, Vers 18. Da lobt Gott jenen Samariter, der nach seiner Heilung zu Jesus zurückkommt, ihm dankt und auf diese Weise Gott die Ehre gibt. Der Pharisäer hingegen gibt mit seinem Dank nur scheinbar Gott die Ehre. Er meint, dass er von Gott bereits alles empfangen hat, was er braucht. Was er braucht, ist, dass er sich als gerechter ansehen kann als andere Menschen, die gottlos sind. Damit ist er zufrieden. Er übersieht, dass er auch täglich Vergebung seiner Sünden braucht. Ob er dann weniger Sünden hat als der Zolleinnehmer oder nicht, das spielt dann keine Rolle. Das Problem des Pharisäers ist, er bewertet sich selbst mit der religiösen Bestnote. Wenn er sagt, ich bin nicht so wie die anderen Menschen. Und da kann man schön fromm eine Klammer hinzusetzen und sagen, natürlich durch deine Gnade, Herr, bin ich nicht so wie die anderen Menschen. Du hast deinen Heiligen Geist über mich ausgegossen, der bringt reichlich Frucht in meinem Leben und das hebt mich über dieses Pack hinaus ab. Für den Pharisäer stellt es sich so dar, er ist auch nicht frei von Schuld, aber er wird für seine leichteren Sünden natürlich auch Vergebung empfangen. Das ist mehr oder weniger Formsache. Der Pharisäer vergleicht sich insbesondere mit dem Zolleinnehmer, den er im Tempelbezirk wahrnimmt. Der ist nicht so wie er und der Pharisäer irrt sich in der Beurteilung des Zolleinnehmers in gewisser Hinsicht auch gar nicht. Da steht einer, der sich beim Beten auf die Brust schlägt. Das ist so eine damals ja, übliche Geste, die typischerweise Totenklage zum Ausdruck brachte. Also der Zolleinnehmer beklagt, wenn man so will, vor Gott seine Verlorenheit, seine Todesverfallenheit. Und der Pharisäer denkt sich wohl, was will der denn hier? Was glaubt der allen Ernstes, bei Gott Vergebung für sein gottloses Leben empfangen zu können? Der Pharisäer irrt sich in der Beurteilung Gottes gewaltig, wonach der solch schlimmen Sündern nicht vergeben könne. Er irrt sich in der Annahme, dass Gottes Gnade so eingegrenzt ist, dass sie nur solchen Leuten wie ihm, dem Pharisäer, gelte, der sie sich durch fromme Leistung verdient habe. In Vers 12 beschreibt der Pharisäer, worin sich seiner Meinung nach der Unterschied zwischen ihm und dem gottlosen Menschen zeigt. Fasten und die Gabe des Zehnten über jede gesetzliche Vorschrift hinaus. Im Alten Testament wird ein Tag im Jahr hervorgehoben, wo die Israeliten fasten sollten. Das war der Versöhnungstag. Und dann gab es noch verteilt andere Anlässe, zum Beispiel beim Einfall eines Feindes ins Land. Auch da sollten die Israeliten fasten. Bei den Pharisäern zur Zeit von Jesus war es üblich, am Montag und am Donnerstag jeder Woche zu fasten. Daran ist nichts auszusetzen. Das Problem liegt darin, dass er dies selbstgerecht erwähnt, um sich vom Zolleinnehmer abzugrenzen. Er bringt seine Überzeugung zum Ausdruck, dass er sich Gottes Gnade redlich verdient hat. Der Zolleinnehmer hingegen ist nach seiner Einschätzung so gottlos, dass er nie und nimmer Gottes Gnade empfangen wird. Und dann in Vers 13 zeichnet Jesus ein kurzes Porträt dieses Zolleinnehmers. Der fühlt sich vor Gott schwer schuldig. Er fühlt sich verloren, und zwar zu Recht. Er hält sich nicht für wert, dass Gott ihm Gnade erweist und ihn in seine Gemeinschaft aufnimmt. Er steht ganz hinten, weil er sich nicht für würdig erachtet, zum Volk Gottes zu gehören. Er schlägt sich mit der Hand auf die Brust, bringt mit dieser Geste Trauer und Verzweiflung zum Ausdruck. Und seine Bitte ist im Vergleich zu dem Dankgebet des Pharisäers kurz und bündig. Gott sei mir Sünder gnädig. Er gebraucht hier ein Wort, das taucht nur zweimal im Neuen Testament auf. Und das steht gewöhnlich mit Sühne in Verbindung. Die Bitte könnte man auch so übersetzen: Gott, ich bitte dich, versühne mich Sünder mit dir. Oder lass mich Sünder Sühne vor dir finden. Also nochmal, der Zolleinnehmer bittet Gott um die Vergebung seiner Sünden auf der Grundlage stellvertretender Sühne, die Gott bereitstellt. Und er greift hier einen wichtigen Grundgedanken aus dem Alten Testament auf. Gott vergibt Sünden auf der Grundlage von Opfern, die er seinem Volk selbst an die Hand gegeben hat. Ein klassischer Vers dazu aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11. Ich selbst habe euch, spricht Gott, das Blut für den Gebrauch auf dem Altar gegeben, um Sühne für verwirktes Leben zu schaffen. Bei Sühne geht es darum, dass Schuld stellvertretend bestraft wird. Im neuen Bund wird vollends offenbart, dass es die letztgültige Sühne, die wirklich wirksame Sühne, nur auf der Grundlage eines Opfers geben kann. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Er hat an ihm wirksam die Sünden all derer bestraft, die jemals zum Glauben kommen würden. Okay, was geschah mit dem Zolleinnehmer, nachdem er Gott um Vergebung seiner Sünden gebeten hat? Richtete Gott ihn daraufhin innerlich auf? Schenkte er ihm die Gewissheit der Errettung? Jesus erwähnt dies nicht weiter, aber wir können davon ausgehen, dass Gott dann so an ihm handelte. Jesus spricht in Vers 14 davon, dass Gott den Zolleinnehmer für gerecht erklärte. Gott spricht ihn gerecht, und das ist seine Antwort auf die Bitte des Zolleinnehmers: Lass mich Sühne vor dir finden. Also Gott rechnet ihm eine Gerechtigkeit an, die der Zolleinnehmer selber nicht vorweisen kann. Das ist, wie Luther sagte, dieser Tausch, dieser fröhliche Tausch. Durch die Sühne kommt die Strafe auf Gott selbst, auf seinen Sohn. Und als Rechtsakt verfügt Gott dann, dass er dem Sünder, der an Jesus glaubt, seine göttliche Gerechtigkeit zuerkennt, anrechnet. Das ist eine Gerechtigkeit, die können wir von uns aus niemals erwirken, uns erarbeiten, auch nicht aus Glauben. Das ist eine fremde Gerechtigkeit, die zu 100% den Maßstäben Gottes genügt. Und die kriegt der Zolleinnehmer in einem Moment zugerechnet. Das ist die Grundlage für jegliche Heilsgewissheit. Der Zolleinnehmer ist ein Vorbild für alle, die im Begriff stehen, sich erstmalig zu Gott zu bekehren, aber er ist auch ein großes Vorbild für uns alle. Bekehrung ist keine einmalige Angelegenheit. Auch wir werden, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, immer wieder schuldig. Und wenn wir schuldig vor ihm geworden sind, ist dies keine Bagatelle. Aber Gott sagt uns zu, dass er uns immer wieder vergibt, wenn wir aufhören, uns selbst zu rechtfertigen und ihn um Vergebung bitten. Ich meine, Jesus hat uns als Gemeinde, jetzt lasse ich mal die Taufe außen vor, für die Gemeinde, für den regelmäßigen Gebrauch im Gottesdienst, hat er uns ein Zeichen hinterlassen, das ist das Abendmahl. Das Abendmahl soll unterstreichen, worin unsere Gerechtigkeit vor Gott besteht, in dem stellvertretenden Leiden von Jesus Christus. Auf dieser Grundlage rechnet Gott dir seine Gerechtigkeit zu. Den Pharisäer stellt Jesus dir auch als abschreckendes Beispiel vor Augen. Der Pharisäer schien in seiner Dankbarkeit demütig zu sein. Woran wird in dem Gleichnis deutlich, dass er vor Gott ein selbstgerechter Heuchler war? Unter anderem, nicht zuletzt daran, dass er den Zolleinnehmer verachtet hat. Das ist ein böses Zeichen, wenn du in deinem Herzen glaubst und denkst, Gott möge bestimmten Menschen auf keinen Fall seine Vergebung schenken. Aus irgendeinem Grund. Wenn nicht irgend dieser Wunsch ankommt im Blick auf, was ich, dir feindlich gesinnte Menschen, dann stehst du auf der Seite des Pharisäers. Der dachte, er sei vor Gott weniger auf grundloses Erbarmen angewiesen als der Zolleinnehmer, aber er irrte sich. Alle, die von Gott gerecht gesprochen werden wollen, müssen anerkennen, dass sie vor Gott, so wie sie sind, Gottlose sind. Keiner hat Anspruch auf Gnade und Vergebung. Seid darum, liebe Geschwister, auf dieser Grundlage darauf aus, dass ihr in aufrichtiger Liebe miteinander verbunden seid. Vorhin gab es diese erste Schriftlesung aus dem ersten Korintherbrief, die hatte ich dem Sven vorgeschlagen. Da geht es vor allen Dingen um die Einheit in der Gemeinde. Und auch Paulus bringt das mit der Botschaft vom Kreuz in Verbindung. Es scheint so zu sein, wenn man die Grundlagen des Evangeliums nicht mehr klar verinnerlicht hat und wertschätzt, dann geht auch die wahre Einheit einer Gemeinde, ja, die geht zugrunde. Wenn du an deine Geschwister hier denkst, dann führe dir vor allem anderen dies vor Augen. Das hier sind meine lieben Geschwister im Glauben. Gott hat sie zum Glauben geführt. Er hat ihnen die Sünden vergeben und ihnen seine göttliche Gerechtigkeit angerechnet. Darüber will ich mich von Herzen freuen. Der Zolleinnehmer ist für dich auch darin ein Vorbild, dass er sich nicht gegenüber der Anklage durch den Pharisäer rechtfertigt. Also der Pharisäer zeigt auf den Zöllner, aber der zeigt nicht zurück auf den Pharisäer, so nach dem Motto, das darf der gar nicht. Der Zöllner ist froh, wenn ihm seine Sünden vor Gott vergeben sind. Und jetzt sollen wir uns eben auch wünschen, dass solche Leute wie der Pharisäer vor Gott Vergebung ihrer Sünden finden, indem sie nämlich ihre Sünde wirklich erkennen als das, was es ist. Was uns daran hindert, diese Wahrheit zu begrüßen, ist unsere Neigung, von uns höher zu denken, als es sich gebührt. Wir vergleichen uns gerne mit anderen Menschen und suchen nach Bereichen in ihrem Leben, wo wir uns über sie erheben können. Und das macht auch vor dem Bereich nicht Halt, wo es um unsere Stellung vor Gott geht. Das kann alles Mögliche sein. Bei mir kann es insbesondere der Hochmut sein, dass ich denke, ich kenne mich besser in der Bibel aus als der Dummkopf da. Der liest nicht mal die Bibel ganz durch. Der weiß nicht mal, was im dritten Buch Mose steht. Das ist geistlicher Hochmut. Und hier berichtet Lukas dann eben das Beispiel von den kleinen Kindern, Vers 15. Einige Leute wollten auch ihre kleinen Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Als die Jünger es sahen, fuhren sie die Leute an und wollten sie wegschicken. Was jetzt bemerkenswert ist, die Jünger nehmen die Rolle des Pharisäers ein. Die kleinen Kinder stehen auf der Seite des Zöllners. Also das ist scheinbar gar nicht so selten, dass wir als Jünger von Jesus die Rollen vertauschen, wie sie eigentlich sein sollten. Ja, es geht hier um unmündige Kinder und um ihre Eltern auf der einen Seite und um die Jünger auf der anderen Seite. Ja, es sind hier wahrscheinlich kleine Kinder bzw. Babys. Sie wollen, dass Jesus sie durch eine Berührung, wahrscheinlich durch Handauflegung, segnet oder auch heilt, wenn sie krank sind. Hintergrund, den man hier beachten kann, ist die hohe Sterblichkeitsrate bei kleinen Kindern in der damaligen Zeit. Die lag ziemlich hoch. Man nimmt an, bis zu einem Drittel. Und die Eltern wollen, dass Jesus die kleinen Kinder durch seinen Segen vor einem vorzeitigen Tod bewahrt. Möglicherweise sind einige Kinder bereits krank und Jesus soll sie heilen. Die Jünger weisen die Eltern und ihre Kinder barsch ab. Sie spiegeln damit eine verbreitete Sichtweise in der Gesellschaft wider. Es geht hier darum, was im öffentlichen Leben geschieht. Im öffentlichen Leben, nach damaligem Verständnis, im öffentlichen Leben treten erwachsene Männer auf. Die unterhalten sich, die reden miteinander. Die werden nicht gestört von irgendwelchen anderen Leuten. Die werden nicht gestört von Frauen, vor allen Dingen aber werden die nicht gestört von kleinen Kindern. Das war so eine Wertevorstellung. Die war auch von den kleinen Kindern verinnerlicht. Die dachten nicht im Leben daran, dass es sich im öffentlichen Leben um die drehen würde. Und als solche werden sie hier als Vorbild dahingestellt. Also als solche, die nicht damit rechnen, dass sie im Mittelpunkt von allem stehen. Nur Menschen wie sie nimmt Gott, wie Jesus sagt, in seine gnädige Herrschaft auf. Also auf uns übertragen, wer kommt unter Gottes gnädige Herrschaft? Oder wodurch ist jemand gekennzeichnet, der wirklich mit Jesus durch den Glauben vereint ist? Wodurch ist er gekennzeichnet? Nicht zuletzt dadurch, dass er sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellt. Und er denkt auch nicht so, dass es sich ständig um ihn drehen möge. Sondern der ist mit seinen Gedanken eher bei anderen, bei Gott, beim Nächsten. Also solche Menschen, kleine Kinder, innerlich gedemütigte Zolleinnehmer, macht Gott zu Beispielen seiner Gnade. Gottes rechtfertigende Gnade empfangen wir allein auf die Weise, dass wir alle Ansprüche fahren lassen. Das ist hier der Neidgedanke. Das treibt den Pharisäer innerlich an. Sein Selbstbewusstsein speist sich ein Stück weit darauf, dass er denkt, ja natürlich brauche ich Gnade, aber ich brauche sie nicht so dringend wie der Zolleinnehmer. Ein Stück weit habe ich ein Anrecht drauf. Gott nimmt dich in seine Gemeinschaft auf, wenn du anerkennst, dass du es nicht verdient hast. Darum lass vor Gott alle Ansprüche fahren und strecke dich ganz nach seiner Gnade aus. Führe dir immer wieder vor Augen, dass du zu 100% von Gottes Gnade abhängig bist. Und freu dich darüber, dass Gott gottlosen Menschen wie dir und mir den Glauben an Jesus Christus geschenkt hat. Was kann einen Menschen, der das Evangelium hört, davon abhalten, Gottes freie Gnade umsonst zu empfangen und in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu treten? Es gibt verschiedene Gründe. Der Evangelist Lukas führt uns dann in der anschließenden Begebenheit mit dem sogenannten reichen Jüngling einen wichtigen Grund vor Augen. Besonders Menschen, die meinen, es zu etwas gebracht zu haben in ihrem Leben, fällt es schwer, den alles überragenden Wert Gottes zu erkennen. Vielleicht fällt es auch dir schwer, dich von ganzem Herzen nach der Gnade Gottes auszustrecken. Möglicherweise hast du die Herrlichkeit Gottes, seine Liebe, seine Gnade, seine Heiligkeit nicht in dem Maße verinnerlicht, wie es dem Glauben entspricht. Darum insbesondere für dich noch ein zweiter Predigtpunkt. Begreife, Gott selbst ist das höchste Gut und dein größtes Glück. Ich habe gemerkt, in den letzten Predigten spreche ich regelmäßig von Gott als dem höchsten Gut. Hier bestimmt auch schon. Gott als das höchste Gut. Vom Kirchenvater Augustinus kommt das her. Und diese Rede besagt Folgendes: Gott ist ein Wesen, das größer und herrlicher und schöner ist als alles Geschaffene. Gott ist so wunderbar, dass das Leben in Gemeinschaft mit ihm für die, die es erfahren, in Ewigkeit ihr größtes Glück ist. Und dementsprechend ist dies das größte Unglück, das ein Mensch erfahren kann, wenn er die Gemeinschaft mit Gott nicht begehrt und nicht erfährt. Kennst du Gott als dein höchstes Gut? Der Evangelist Lukas hilft uns, diese Frage zu beantworten. Er berichtet von einem Gespräch zwischen Jesus und einem Mann. Darin wird deutlich, dass der Mann ewiges Leben haben möchte. Er stellt eine richtige Frage, aber er weiß nicht und will nicht wahrhaben, worin das wahre ewige Leben besteht. In Vers 18 berichtet Lukas, wie dieser Mann zu Jesus kommt und ihm eine aus seiner Sicht wichtige Frage stellt. Guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und der einflussreiche Mann stellt seine Frage, was muss ich tun? Wahrscheinlich im Anschluss an das, was Jesus vorher über die kleinen Kinder gesagt hat. Wer das Reich Gottes nicht wie sie empfängt, das heißt ohne jedes Anspruchsdenken, der kommt nicht hinein. Was bedeutet das jetzt für diesen reichen Mann, der vor den Menschen Rang und Namen hat? Seine Frage scheint ehrlich gemeint zu sein, ohne Hintergedanken, nicht um Jesus irgendeine Falle stellen zu wollen. Der reiche Mann weiß vom Alten Testament her, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, ewiges Leben. Er weiß auch, dass nicht alle Menschen daran Anteil bekommen werden. Er kennt so eine Stelle wie Daniel 12, Vers 2. Viele, die in der Erde schlafen, werden erwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Jesus greift in seiner Antwort zunächst die respektvolle Anrede auf, mit der der Mann ihn anspricht. Guter Lehrer, gut ist allein Gott, antwortet Jesus ihm. Und vom Zusammenhang her möchte Jesus hiermit etwas hervorheben, weil nur Gott allein gut ist und alle Menschen böse, spielt Gott das Spiel um menschliche Ehre nicht mit. Wenn nur Gott gut ist, dann kann kein Mensch auf der Grundlage von Taten oder von Rang und Namen das ewige Leben erlangen. Weil Gott allein gut ist, sind alle, wenn es um das Erlangen des ewigen Lebens geht, zu 100% auf seine Gnade angewiesen. Aber nur einmal angenommen, es gäbe einen guten Menschen. Was würde der tun, um sich des ewigen Lebens als würdig zu erweisen? Er würde Gottes Gebote in seinem Leben in vollkommener Weise umsetzen. Und Jesus, der kommt hier auf die Gebote 5 bis 9 zu sprechen. Die Gebote betreffen das Verhalten zum Nächsten in seinen wesentlichen Bereichen des Lebens. Ehe, Familie, Eigentum, Arbeit, das Zusammenleben in der Gesellschaft. Als Jesus den Mann auf die Gebote hinweist, wähnt der sich erst einmal auf der sicheren Seite. Vers 21. Diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Im Judentum galt ein Junge ab dem vollendeten 13. Lebensjahr als voll verantwortlich, die Gebote Gottes einzuhalten. Da gab es auch so eine, wir würden das heute vielleicht mit Konfirmation vergleichen oder so. Also, wenn ein Junge 13 Jahre alt wurde, wurde ihm signalisiert, so, jetzt stehst du voll verantwortlich vor Gott da. Jetzt musst du dich selber als Sohn der Tora erweisen. Und darauf bezieht sich dieser hochgestellte Mann. Nach seiner Einschätzung hat es seither nicht am Gehorsam gefehlt. Jesus antwortet ihm darauf: Eins fehlt dir noch. Und Jesus meint hiermit nicht, eine Kleinigkeit fehlt dir noch. So nach dem Motto, du hast es fast erreicht mit deinen frommen Taten. Nein, Jesus meint hier, das Entscheidende fehlt dir noch. Und zwar fehlt dem einflussreichen Mann, wenn es um das Verhalten zum Nächsten geht, die Liebe zum Mitmenschen. Und mehr noch, dem reichen Mann fehlt die Erfahrung von Gott als dem höchsten Gut. Jesus fordert den reichen Mann dazu auf, wie ein kleines Kind zu werden, das alles von Gott erwartet und nichts von seinem Reichtum. Wenn der reiche Mann seinen Besitz, seinen Reichtum komplett veräußert, verliert er damit automatisch seinen Rang in der Gesellschaft. Er wird in den Augen seiner ehemaligen Standesgenossen gering und verachtet dastehen. Diesen Schritt wird er nur dann ausführen, wenn er Gott als das höchste Gut erkannt hat und begehrt. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass sich Jesus einmal mehr an Gottes Stelle setzt. Er sagt ihm ja: Verkaufe alles, was du hast, und dann lockt er ihn mit der Einladung: Komm und folge mir. Man kann dies auf der einen Seite so verstehen, dass Jesus hier eine Bedingung formuliert: Wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du vorher alles verkaufen, was du hast. Darüber hinaus aber lockt Jesus ihn mit der Aussicht, dass er Jesus ihn bei sich haben will. Wenn der reiche Mann alles verkauft, was er hat, was bleibt ihm dann? Jesus. Jesus bleibt ihm als das höchste Gut. Also Jesus selbst wirft sich hier in die Waagschale. Komm, folge mir nach. Statt eines Reichtums wirst du Tag für Tag bei mir sein. Ja, das ist die Abwägung, die Jesus dem jungen Mann vor Augen stellt. Wird der jetzt Jesus und die Gemeinschaft mit ihm für wertvoller erachten als seinen Besitz und menschliche Ehre? Was ist die Reaktion des Mannes? Vers 23. Als er das hörte, wurde er sehr traurig, weil er überaus reich war. Nochmal, also, sein Reichtum erfüllte ihn mit Traurigkeit, aber diese Traurigkeit führte nicht dazu, dass er jetzt seinen Reichtum veräußert hätte. Wie ist das zu verstehen? Die Traurigkeit des Mannes besagt wohl, dass er etwas erkannt hat, was er vorher nicht wusste. Er hat erkannt, um ewiges Leben zu bekommen, müsste er sich von Gott beschenken lassen mit dem höchsten Gut, was es gibt, mit Gott selbst. Er müsste Gottes unverdiente Gnade, er müsste die Gemeinschaft mit Gott für wichtiger erachten als Reichtum und Ehre vor den Menschen. Er müsste sich das Reich Gottes schenken lassen wie ein Kind, das keine Ansprüche erhebt. Und offensichtlich hat dieser reiche Mann schmerzhaft erkannt, dass er Gott nicht als das höchste Gut kennt. Er redet vom ewigen Leben, das er es haben will, und hat jetzt durch Jesus erkannt: Ich begehre eigentlich die Gemeinschaft mit Gott nicht. Wenn Jesus mich jetzt vor die Wahl stellt, Gott oder Reichtum und Ehre vor den Menschen, dann weiß ich jetzt, was ich festhalten will. Ich weiß jetzt, woran mein Herz hängt. Das Schlimme an dieser Stelle ist, also er merkt, das ist eigentlich ein trauriger Götze, dem ich anhänge. Und trotzdem hält er daran fest. Also der reiche Mann hat begriffen: Ich komme in die Hölle. Ich kriege das ewige Leben nicht. Sei es drum. Lieber noch 40 Jahre Reichtum in diesem Leben und Ehre bei den Menschen. Es ist tragisch und schockierend, dass der Mann, obwohl er seine Schuld erkennt, nicht zu Jesus umkehrt. Wie tragisch ist es, wenn jemand, der meint, im Glauben zu stehen, im tiefsten seines Herzens ein Heuchler ist. der Gott nicht als das höchste Gut kennt. Jesus sieht die Traurigkeit des Mannes und weiß über seinen inneren Entschluss sofort Bescheid. Vielleicht hört der reiche Mann dann auch noch mit, was Jesus zu seinen umstehenden Jüngern sagt, Verse 24 und 25, wie schwer ist es doch für die, welche Besitz haben, ins Reich Gottes hineinzukommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher ins Reich Gottes. Jesus scheint hier zu verallgemeinern. Nicht nur die Reichen stehen in der Gefahr, ihr Herz an Besitz zu hängen, sondern auch die, die weniger haben, können sich in ihren Wünschen nach mehr Besitz verzehren. Für sie alle ist es schwer, sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Ja, es ist menschlich gesehen unmöglich. Diese Unmöglichkeit hebt nicht die Bosheit und volle Verantwortung des reichen Mannes auf. Sein Entschluss, sich weiter um sich, seinen Besitz und seine Ehre zu drehen, ist verwerflich. Und doch gilt, ein Mensch kann sich erst dann von seinen Götzen abwenden, wenn er in seinem Herzen Gottes überragenden Wert erkannt hat. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Botschaften hier im Blick auf Buße. Ein Mensch kehrt von Herzen zu Gott um, wenn er wirklich verstanden hat, Gott ist das höchste Gut. In Vers 27 sagt Jesus selbst, dass es für Menschen unmöglich ist, sich zu retten. Sie selbst können sich nicht mit Taten das ewige Leben verdienen. Sie können auch selber in ihrem Herzen keine Schalter umlegen, sodass sie Gott als das höchste Gut erkennen und begehren. Aber, sagt Jesus, was Menschen unmöglich ist, ist Gott sehr wohl möglich. Und Jesus setzt hier zum Schluss ein klares Zeichen der Hoffnung für alle Sünder. Egal wie verloren du bist, egal wie verzweifelt du dastehst, Gott hält Vergebung für dich bereit. Die schlimmsten Sünder finden bei Gott Gnade, wenn sie damit aufhören, irgendwelche Ansprüche bei ihm anzumelden. Ansprüche gegenüber Gott wirst du aufgeben. Seine hundertprozentige Gnade wirst du annehmen und begehren, wenn du Gott als das höchste Gut erkannt hast. Wenn Gott sich dir als das höchste Gut zu erkennen gegeben hat. Strecke dich danach aus, Gott als das höchste Gut im Glauben zu empfangen. Wir alle stehen als Christen hier in einem Kampf, der in unserer Seele tobt. Was wird uns da nicht in unserer Welt der Massenmedien vorgesetzt an vermeintlich begehrenswerten Objekten? Eine der größten Gefahren unserer Kultur des Entertainments besteht darin, dass wir innerlich abstumpfen, dass wir gar nicht mehr wissen, was es heißt, etwas als höchstes Gut zu begehren. Wir werden gleichsam in unserem Herzen, in unserem Inneren entkernt, sodass alles, was auf uns einströmt, immer gleichgültiger wird. Darum kämpfe gegen deine Unlust an. Gegen deine Unlust, dich über Gott als dem höchsten Gut zu freuen. Suche Gott immer und immer wieder dort auf, wo er sich in überragender Weise offenbart hat. Gott zeigt sich dir in seiner überragenden Herrlichkeit vor allen Dingen im Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus. Das kennst du bereits. Oder du kennst es in- und auswendig. Es ist diese Botschaft, mit der Gott dieses Wunder, dieses unmögliche Wunder in deinem Herzen bewirkt, dass er sich dir als das höchste Gut einprägt. Am Kreuz offenbart Gott seine Gerechtigkeit und seine Liebe. Kannst du darüber alle deine Ansprüche fahren lassen? Willst du Gottes Gnade erfahren und ihn als dein höchstes Gut umfangen? Dort am Kreuz hat sich Gott die Strafe für Sünder selber aufgeladen. Dort hat er sich, er, das höchste Gut, sich dir gegeben mit allem, was er ist und hat. Amen. Amen.